Hallihallo und herzlich willkommen zu Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Hier heute wieder im Büro von Aaron am Barbarossa-Platz. Hallo Aaron.
Hallo Jonas.
Schön, wieder hier beieinander zu sitzen. Und ich würde sagen, wir gehen heute in medias res, hat man glaube ich früher immer gesagt, lateinisch, also voll direkt rein ins Thema. Ja. Aaron, wie war dein Tag?
Mein Tag war großartig und ja, wie soll man sagen, es war ein einschneidender Tag sozusagen.
Sprich, erzähl.
Wir hatten heute den zweiten großen Ultraschall bei der Frauenärztin, bei der Gynäkologin. Und es ist alles wunderbar, alles wie es sein soll. Das Kind scheint sich sehr wohl zu fühlen. Und
wow, was ist das jetzt? Ein Signal von eurem Kind?
Das muss dann tatsächlich. Also entweder war das die Klimaanlage, von der ich überzeugt bin, ich habe sie ausgeschaltet und von hier aus sieht sie auch aus. Oder das war irgendwie oben eine Baustelle, die da rumbohren.
Auf dem Dach?
Über uns ist noch ein Büro.
Ah, okay.
Und die sind am Renovieren, aber heute war es eigentlich den ganzen Tag über ruhig.
Aber guck mal, jetzt genau zum Thema, gell, so, aber das ist ja toll, eigentlich wie so ein Applaus vielleicht auch, dass dem Kind geht's gut, das ist doch schön.
Dem Kind geht's gut und das ist schön und ja, das, wir wissen jetzt, was es wird.
Boah, okay, krass.
Soll ich es einfach sagen?
Ja, sag's.
Es wird ein Mädchen.
Krass, ich wusste es.
das sagt irgendwie auch jeder Zweite.
Aber ich schön auch. Ne? Herzlichen Glückwunsch euch beiden.
Vielen, vielen Dank. Und das erleichtert in dem Sinne, das hatten wir das letzte Mal schon gesagt, die Namensfindung für einen Jungen hat uns etwas Kopfzerbrechen bereitet. Und diese Baustelle ist jedenfalls geschlossen, sodass wir jetzt einfach, ja, es ist einfach irgendwie ein gutes Gefühl, noch konkreter, das macht das Ganze noch ein bisschen konkreter, ja, zu wissen, in Anführungsstrichen, was uns erwartet, jedenfalls auf der Ebene und natürlich auch einfach, dass alles gut ist. Man hat ja dann doch, es ist halt in diesem Bauch drin und man kann halt nicht reingucken und jetzt konnten wir halt mal wieder reingucken und alles ist genau im Soll und im Plan und es entwickelt sich alles so, wie es soll und die Blase war ganz voll und es ist fleißig am Pipi machen und der Magen ist voll Fruchtwasser und die Herzsachen sind alle da und die Fingerchen und das Hirn und das Kleinhirn und alles ist da und das war schon, ja, war einfach schön, das heute sozusagen so mit in den Tag rein, heute Morgen mit in den Tag reinzubekommen. Und hat mir sehr viel Rückenwind gegeben für die vielen Aufgaben, die der Tag so mit sich gebracht hat.
Wie schön, ein Mädchen.
Es wird ein Mädchen.
Wir haben ja noch beim letzten Mal, glaube ich, was jetzt noch nicht veröffentlicht ist, aber beim letzten Mal haben wir über das Thema auch Geschlecht gesprochen und Gender, gell? Und irgendwie und die Wünsche, die man vielleicht hat in Bezug auf das Geschlecht und die man dann aber auch wieder hinterfragt und so. Und
ja, und du hast vor allem erzählt, dass in letzter Woche das noch nicht final bei euch festzustellen war und meines Wissens könntest du rein theoretisch jetzt sozusagen Kapitel 2 unserer heutigen Folge eröffnen.
Ich habe euch auch was mitgebracht, also aber auch ich habe heute Dinge zu berichten und es ist natürlich irgendwie auch ein total faszinierender Zufall, dass ihr heute beim zweiten großen Ultraschall wart und jetzt das Geschlecht kennt und auch wisst vor allem, dass das, also viel wichtiger als das Geschlecht ist ja sozusagen der, also sozusagen die Information, dass das Wissen, wow, krass, es geht dem Kind gut, es ist alles, wie du sagst, alles ist da, alles wächst, alles gedeiht, alles Gesundheit und genau, und bei uns war es ja so, also das ist ja so faszinierend, dass wir heute, wir hatten den zweiten Ultraschall ja und sind aber nochmal quasi in die extra Runde geschickt worden zur Pränataldiagnostikerin. Und ich muss schon sagen, dass mich das Wort ein wenig eingeschüchtert hat beim letzten Mal, einfach weil man ja so weiß, Pränataldiagnostik, da geht es dann auch um das genaue Hingucken, ist da vielleicht doch was nicht ganz in Ordnung oder gell, irgendwas nicht gesund oder, also das ist ja auch nur ein Aspekt der Pränataldiagnostik. Wie auch immer, wir wurden da hingeschickt, wir waren heute um 14 Uhr da und zwar, weil es vor allen Dingen um die sogenannte, das Vier-Kammern-Bild ging. Das Vier-Kammern-Bild ist letztendlich das Herzbild, sind alle vier Kammern intakt, ist die Trennung zwischen zwei, also da gibt es eine Menge kleinerer Dinge, die man eben sehen möchte und das konnte unsere Frauenärztin beim letzten Mal nicht, weil unser Kind keinen Bock hatte. Was ich irgendwie fand ich es auch cool. Also es war einfach so, nee, also ich zeige euch auch mein Geschlecht nicht wirklich. War ja auch kurz die Vermutung, ist ein Mädchen? Nee, ist doch ein Junge? Ich weiß es nicht. Und um jetzt nicht weiter da die Folterspannungsgranate, also ich kann sagen, Und das war einfach das Schönste. Unserem Kind geht es wirklich richtig gut. Also das war ja auch nicht, es war jetzt nicht, der Fokus. Es ging jetzt nicht darum, es war nur so, sie konnte nicht gucken. Und jetzt waren wir heute bei der Pränataldiagnostikerin. Und was ich sagen kann ist, was mich vom Hocker gehauen ist, war das Ultraschallgerät.
Ja.
Alter, das war Star Trek. Also es war wirklich eine ganz andere Liga. Die saß vor so einem Pult, weiß-schwarz mit so einem grünen, leuchtenden, flimmernden Licht. Und sie hat dann da so Knöpfe gedrückt. Und dieses Bild, was wir da gesehen haben, das war bei weitem nicht das, was man von der von dem Ultraschallgerät der Gynäkologin kannte. Das ist so genau und so detailliert. Also du hast das Gefühl, du kannst wirklich in die Hirnkammern gucken. Und sie kann dann umswitchen mit so einem anderen Button. Und dann siehst du die Flüssigkeiten. Du kannst quasi den Verlauf des Blutes sehen. Wo läuft das Blut lang und wo nicht? Und wo sind Synapsen? Wo sind Venen? Also sie kann quasi so eine Art 4D-Simulation auch noch aufmachen. Und dann siehst du auf einmal kein Schwarz-Weiß-Bild mehr, sondern siehst dein Baby mit Haut und allem.
Nein.
Doch, es ist wirklich wie so eine KI eigentlich. Ich glaube, wir waren beide total geplättet, Katrin und ich. Und währenddessen hörte man diese sehr kompetente, sehr freundliche Pränataldiagnostikerin, die das halt sehr zügig, aber sehr genau hat die das alles auch beschrieben, was sie macht, wo sie guckt, die Hirnkammern, also vom Kopf wieder runter, Hirnaktivität, Brustkorb, dann das Vierkammernbild. Diesmal hatte das Baby richtig Bock. Also sie konnte das alles gucken, alle vier Kammern da, der Transfer des Bluts, ich kann das gar nicht mehr alles rekapitulieren.
Rückenmark, glaube ich auch, Rückenmarksflüssigkeit wurde bei uns.
Ah ja, genau, also ja. Sie hat auf jeden Fall den Rücken auch genau geguckt, sie hat das Skelett gescannt, sie hat irgendwie dann auch die Blase, genau, gell, dann die Bewegung des Mundes, die Fingerbewegung, dann hatte sie kurz ein Foto geschossen, hat das Baby irgendwie so eine Art Victory-Zeichen gemacht, da dachte ich noch so, was geht denn jetzt ab?
Wow.
Also, das Schönste war, sie hat es alles geguckt, sie hat gesagt, es geht unserem Kind richtig gut, alle Werte sind super und es wird ein Junge.
Ah! Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, ey. Also es ist so krass, also weil niemand, als sie das so gesagt hat, oh ja, da sind die Hoden und so, es wird ein Junge, habe ich mich einfach gefreut. Also beim letzten Mal war ja noch so, ja, ich würde mir eigentlich ein Mädchen wünschen und so, und das war irgendwie weg. Also es war in dem einfach die Klarheit für uns beide auch. Und das in dieser Special Look, also diesem ganz anderen, ich zeige gleich mal ein paar Bilder nach dem Gespräch davon. Es ist einfach nochmal, ist einfach krasser. Ich weiß gar nicht, ob ich es toll oder besser finde, weil es ist so, aber, es wirkt Science-Fiction-mäßig.
Aber sieht das, also wenn du sagst Haut und so, sieht das dann also realistisch aus, so wie man das so aus Animationen kennt, dass da so in dieser Fruchtblase eben wirklich dieses voll ausgebildete Wesen schwimmt? Oder, also wie, ich kann es mir, du musst es mir nachher zeigen, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, wie es sozusagen anders ist als dieses Schwarz-Weiß.
Es ist plastisch, es ist 3D oder sie sagt 4D, also weil ich glaube 4D, weil sie auch reingucken kann und wirklich auch in die Bewegung der Flüssigkeiten gucken kann. Sie kann verschiedene Modi einstellen, sie meint, das wäre so High-End. Also das, was sie da hat, gell? Das ist halt wie als wäre jetzt, ich finde es schon krass, es ist wie eine Kamera, die in den Körper eintaucht und dann hast du so eine Art, wie so ein Science-Fiction-Bild, also du hast das Baby, es wird dreidimensional und die Bewegung, du kannst eigentlich zugucken und es ist aber nicht mehr schwarz-weiß, sondern es ist plastisch.
Aber wird das, also bei uns war das ja jetzt eben so ein Abnahmegerät, was sozusagen über den Bauch gestrichen wird und gehalten wird, das war das auch?
Ja, es hat sie auch gemacht.
Ah, okay.
Ja, ja. Nur ist es wahrscheinlich nochmal, also einfach von der technologischen Entwicklung nochmal feiner, nochmal krasser, nochmal, ich meinte dann auch, können Sie damit eigentlich nicht sehen? Ja, und sie meinte, was meinte sie? Also sie meinte jetzt zum Beispiel, zu dem jetzigen Stand, kann sie so zu 75% alles sehen und man sagt aber sozusagen 20%, also zum Beispiel, dass zum Beispiel der Darm vielleicht irgendwas Winziges, eine kleine Fehlentwicklung des Darms sein könnte oder irgendwas, das kann man selbst mit so einem High-End-Gerät zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehen. Ich meine, ist ja auch irgendwie auch ein bisschen krass, oder? Also ich meine, wie sehr wollen wir unser Baby schon durchleuchten, obwohl es noch gar nicht fertig ist?
Ja.
Und das könnte man dann sozusagen erst im letzten Trimester beziehungsweise nach der Schwangerschaft, also nach der Schwangerschaft ist das Kind dann da, gell? Also sozusagen. Aber es ist schon krass, wie genau sie mit diesem Gerät gucken kann.
Ja, faszinierend.
Ich habe mich voll gefreut, dass nichts ist mit Krankheit oder irgendwas. Und gleichzeitig finde ich diesen Vorgang insgesamt, das habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, immer ein bisschen seltsam. Also das ist jetzt auch nochmal mit diesem High-End-Gerät, dass man dass das irgendwie ist, das alles strange, finde ich. Da liegt deine Freundin irgendwie und dann ist da diese Ärztin mit dem Teil auf dem Bauch in diesem Gel und malt dann da so rum und dann ist da so ein Display und dann kannst du in dein Baby reingucken. Also du kannst in den Augapfel reingucken, du kannst in das Rückenmark reingucken, du. Also irgendwas daran gefällt mir auch nicht, muss ich sagen. Obwohl ich total glücklich bin, ja, dass es die Technologie gibt und dass uns jetzt sozusagen gesagt wurde, eurem Kind geht's gut. Aber trotzdem finde ich den Vorgang. Ich merke das körperlich auch. Ich sitze dann da und halte die Hand von Katrin und das war übrigens das Schöne. Ah, das war sehr schön. Irgendwann habe ich gar nicht mehr auf den Bildschirm geguckt, sondern habe nur noch Katrin angeguckt, wie sie das Bild anguckt und wie sie dabei lächelt. Und das fand ich total schön.
Ja, ich stand hinter Maren und habe ihr einmal kurz auf die Stirn geküsst, was sie später, wie sie mir sagte, irgendwie nicht so schön fand, dass ich das vor der Gynäkologin mache. Aber ich war irgendwie so, es war bevor der Ultraschall losging, aber irgendwie diese ganze Position. Nach ihrer Aussage hätte ich sie abgeknutscht am Kopf und gar nicht mehr aufgehört. Für mich war es halt ein Küsschen auf dem Kopf. So die Wahrnehmungen, auch die zeitlichen unterschiedlich. Aber dann stand ich halt hinter ihr und habe ihre Hände gehalten und wir haben das alles angeguckt und sie hat uns das alles erklärt. Und als es zum Geschlecht kam, irgendwie haben wir dann nochmal gefragt, ja, wie sicher ist das jetzt? Und sie meinte, ja, es eigentlich schon ziemlich sicher. Also so ein Penis sieht man halt, der schwimmt halt dann so im Fruchtwasser rum, das sieht man schon. Und da ist ja keiner. Und und laut ihrer Aussage, sehr wahrscheinlich wird sich das Geschlecht nicht mehr ändern.
Mhm. Ja. Ja, aber ich habe auch noch irgendwo gehört, dass genau 20%, also so in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, wir sind immer so Sachen, woher hat man das genau wissen, man hat es irgendwo gehört, aber ich habe gehört, dass selbst jetzt immer noch zu 20% die Frauenärztinnen falsch liegen können mit ihrer Geschlechtsdiagnose.
Ja, aber gut, 80% Wahrscheinlichkeit.
Dann. Ja, auf jeden Fall.
Ist ja voll in Ordnung. Und für uns ist es halt jetzt, wie gesagt, einfach jetzt wegen dem Namen ist es erstmal schön für uns und falls es dann doch anders kommt, ja, dann müssen wir halt nochmal, man hat dann nochmal Zeit, auch nach der Geburt, den Namen festzulegen, das ist auch, hat absolut keine Priorität. Ist jetzt, wie gesagt, einfach nur, dass wir das nicht so als Dauerthema haben, da diese Jungsnamen reinzudroppen und wieder zu verwerfen. Übrigens, ja, herzliches Beileid, das geht ja jetzt bei euch jetzt doch in die nächste Runde mit den Jungsnamen. Also ich hätte jetzt einen anzubieten, der bei uns mal eine Weile auf der Liste stand, aber ich glaube, der kommt bei euch nicht so in Frage.
Da können wir ja dann nochmal ohne das Mikrofon so ein bisschen schachern.
Genau, vielleicht ergibt sich ja was. Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung. In der vorletzten Folge, der letzten Indien-Folge, gab es ja dieses wunderbare Erlebnis, dass plötzlich Katrin reinkam und meinte, es tritt, es bewegt sich. Und wir sozusagen da live dabei waren, das erste Mal. Und wir sind tatsächlich genau eine Woche auseinander. Denn letzte Woche, als wir aufgenommen haben, abends dann auch einen Dienstag, hat sich unser, wie wir jetzt wissen, Mädchen, unser Baby zum ersten Mal richtig gemeldet. Und ich konnte es auch spüren. Und das war also genau eine Woche nach dem Erlebnis sozusagen von euch in Indien, war das dann bei uns auch der Fall. Also diese Rechnung des ausgerechneten Termins, 27. bei uns, 20. bei euch, diese genau 7 Tage haben sich da auf jeden Fall wiedergespiegelt, dass das die erste Regung auch wirklich 7 Tage später bei uns war. Also wir 7 Tage hinterher hinken sozusagen. Das war auch wirklich ein total tolles Erlebnis, zum ersten Mal irgendwie die Hand drauf zu halten. Also ich musste dann eine ganze Weile warten, aber irgendwann hat es dann nochmal getreten oder sich bewegt und den Bauch so nach außen gedrückt an der Stelle. Ja, das war ja auch wieder sowas, was es immer konkreter macht. Also jeder Schritt, jede Etappe in dieser Schwangerschaft macht es immer konkreter. Wenn ich mich zurückerinnere, als wir so die ersten Folgen aufgenommen haben, wie theoretisch oder wie abstrakt das alles noch war. Und dann jedes Erlebnis, jeder Ultraschall, jedes Gespräch mit einer Hebamme und jedes sozusagen kleine Erlebnis macht das irgendwie immer konkreter. Und deswegen ist das, glaube ich, so eine gesunde Entwicklung, irgendwie jetzt diese 9 Monate. Das wäre ja schlimm, wenn du schwanger wirst und am nächsten Tag kommt schon das Kind. Da hast du ja gar keine Zeit, dich darauf einzustellen und diese Entwicklung mitzumachen, auch in dir selbst. So hatte ich ein bisschen das Gefühl, als ich das Baby zum ersten Mal gespürt habe mit meiner Hand. Ja, und seitdem so hin und wieder, meistens abends, meldet es sich und wird immer mehr. Richtig gesehen habe ich es noch nicht. Ich kannte das von meiner Schwester, wenn man dann irgendwie seitlich auf den Bauch guckt, dass man dann, wenn das Kind sich bewegt, es auch wirklich am Bauch sieht.
Krass.
Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber es ist ja auch noch Zeit sozusagen. Wir sind jetzt in der, ich muss da nochmal nachgucken, ich meine, der 21. Woche. Mhm. Und ihr seid dann wohl in der 22.
Ich glaube.
Oder sind wir in der 20.? Nee, wir sind in der 21. Genau, wir sind auf jeden Fall in der 21.
Aber also das ist ja total schön, das ist krass, ich merke das noch nicht. Also das, was da in Indien passiert ist, das war halt so voll der tolle Moment, weil das für Katrin das erste Mal war, dass sie bewusst ihr Kind gespürt hat. Ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo du jetzt sagst, dass du da schon das Kind spürst. Nee, also ich kriege das von Katrin mit, dass die das total oft jetzt merkt. Also richtig wieder, oh, da ist jetzt gerade Party da unten und so. Also das Kind regt sich abends auch gerne. Aber wenn ich dann dazukomme und die Hand dann auch da auf den Bauch lege, kann ich das noch nicht wahrnehmen. Oder ich bin im falschen Timing. Also bisher kann ich das, was du da beschilderst, die Erfahrung kann ich so nicht teilen.
Das war bei mir auch selten. Also ganz oft, wenn meine Freundin sagt, oh, es bewegt sich etwas und ich dann die Hand drauf lege, dann passiert auch nichts. Aber hin und wieder habe ich es dann gespürt. Also es ist,
okay.
Ja, es ist ja die Entscheidung des Babys, ob es sich bewegt. Wobei ich gar nicht weiß, ob das dann ist, dass es sich dreht oder irgendwie den Fuß ausstreckt oder wie das zustande kommt, dass wirklich das so an der Bauchdecke so zu spüren ist. Das weiß ich nicht. Oder ob es der Kopf ist. Ja.
Das war heute bei diesem Spezial-Ultraschall. Übrigens, ja genau, sie meinte auch so schön, ja, wir waren, glaube ich, auch die letzten PatientInnen heute des Tages. Und dann meinte sie so, als sie war auch, glaube ich, gut drauf, die Pränataldiagnostikerin. Also weil es lief alles. Sie meinte, ach, geht ja schnell, alles hier abgehakt. Gell. Super toll, das Baby macht ja auch richtig toll mit. Das ist heute wirklich der, wie hat sie gesagt, das ist heute der schönste Schall.
Da haben wir doch einen Folgentitel,
der
oder?
Schönste Schall.
Der schönste Schall.
Und dann denkst du schon als Eltern, ach, kann man schon stolz sein oder was? Was ich sagen wollte, ist, durch diese plastische Darstellung dieses Gerätes war das halt krass, das Baby auf einmal so zu sehen, genau was du also gerade beschreibst, man konnte sehen, wirklich dreidimensional dann sehen, wie die Hände hochgingen, wie da Bewegung mit den Fingern waren, wie dann die Beine hochkamen, ja, also so Moves, so richtig, das, was ich jetzt noch nicht spüren konnte, aber was man eben dann plötzlich wie in so einem 3D-Film sehen kann. Und ich muss sagen, was du sagst, ja, dieser Prozess dieser allmählichen Konkretisierung des Vaterwerdens oder des Heranwachsen des Babys war für mich heute, weil wir ganz kurz, doch nochmal, Katrin meinte nochmal ganz kurz, bevor dann die Pränataldiagnostikerin, kann man das vielleicht auch abkürzen, Pränataldiagnostikerin, Pränatado oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls bevor sie meinte, sie hat uns auch gefragt, möchten Sie, dass ich das Geschlecht Ihnen mitteile oder nicht? So. Und dann meinte Katrin noch zu mir vorher so, und Jonas, also bist du sicher, willst du es wissen? Und dann habe ich ganz kurz überlegt und dann dachte ich, nee, komm jetzt. Also jetzt langsam, wir haben das jetzt, wir hatten das Thema ja schon, Mädchen, Junge, Mädchennamen, Jungennamen und so, nee, jetzt lass mal Butter bei die Fisch machen so. Und als das dann einfach gesagt wurde, war ich irgendwie so auch froh. Und ich dachte, krass, jetzt sind wir ein Stück weiter. Also jetzt, also heißt jetzt nicht, dass es jetzt für immer ein Junge bleibt, klar. Ja, es kann sich ja auch alles in diesem Leben verändern und Gender ist ja sowieso nur ein großes Thema. Aber für uns, für mich in diesem kleinen Kosmos, ach krass, es wird ein Junge, okay. Jetzt ist es nicht mehr das Baby. Heute habe ich zu Katrin gesagt, Katrin, du wirst Mutter eines Sohnes. Und das war irgendwie was schön. Und sie so, nein, du wirst Vater eines Sohnes. Wir werden Eltern eines Sohnes. Und klar, unsere ganzen tollen Mädchennamen, an der Stelle muss ich nochmal kurz auch eine Träne, glaube ich, weinen, weil wir hatten so schöne indische Mädchennamen. Also ich hätte am liebsten ganz vielen Mädchen diesen Namen gegeben, weil die einfach so wunderschön waren. Die fallen jetzt alle weg. Und der jungen Name, den wir auf der Liste hatten, den haben wir jetzt gestrichen, weil wir den doof finden jetzt. Also wir müssen nochmal bei Null anfangen, aber es ist jetzt eine Richtung, weißt du? Und ab jetzt ist es eben, tritt er? Ist er da? Ist er wach? Ich finde das irgendwie vom Gefühl, ah ja, okay, es wird plastischer.
Ja, genau, es wird plastischer, es wird konkreter.
Und es wird auch voll spannend, aber wie wir damit umgehen, so bei Thema Gender, finde ich, habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Warum wünsche ich mir eigentlich ein Mädchen? Warum wünsche ich mir einen Jungen? Warum nicht? Was verknüpfe ich eigentlich damit, dass es ein Mädchen wird? Wie sehe ich meine Beziehung als Vater zu einem Mädchen oder zu einem Jungen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, ja krass, das ist natürlich ganz viel die Gesellschaft, das wissen wir alle, die uns prägt, die uns glauben lässt, wir sind ein Junge oder ein Mädchen und so weiter, diese ganzen Aspekte davon. Wie werden wir damit umgehen? Also wie werden wir auch gemeinsam älter werden? Wie wird euer Mädchen ja, groß werden? Welche Kleider wird sie tragen oder wird sie Hosen tragen? Wird sie sich überhaupt als Mädchen sehen oder nicht? Das gleiche gilt für unseren Jungen. Also, und die werden sich auch noch kennenlernen. Das finde ich jetzt auch spannend. Das ist ja für uns auch was Neues. Also, ihr werdet, das werden nicht zwei Jungs sein, nicht zwei Mädchen. Es ist ein Mädchen und ein Junge. Und, weißt du? Hm. Also, wie werden unsere Picknicke ablaufen? Wird es immer den Punkt geben, wo die beiden vielleicht cool miteinander spielen? Und irgendwann sagt er so, ey, nee, ich möchte gerne mit Barbies spielen. Und sie sagt so, ey, ich spiele Fußball, verdammt nochmal. Keine Ahnung.
Ja. Alles möglich. Nee, ich bin da, ich glaube, das wird jetzt alles nochmal ein bisschen sacken und vielleicht, wenn wir diesen Podcast vielleicht dann auch sozusagen nach der Schwangerschaft weiterführen sollten, sind das ja auch irgendwie sehr interessante Entwicklungsthemen. Also wie da die eigene Wahrnehmung sich verändert, aber wie auch wir die Wahrnehmung des Kindes interpretieren. Also vor allem der Zeit, in der es noch nicht sprechen kann und ja, sich seiner selbst ja auch erstmal bewusst werden muss und wird. Ah, es ist super spannend. Und also wir haben euch, als wir erfahren haben, dass wir ein Mädchen bekommen, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir haben euch einen Jungen gewünscht.
Warum?
Es war irgendwie so der Gedanke, ach, das wäre doch irgendwie irgendwie schön, ein Mädchen und ein Jungen jetzt in dieser Konstellation und die sich dann eben auch irgendwie kennenlernen. Wobei ich dann auch so kurz in Gedanken habe, vielleicht werden die ja Freundinnen, wir beide sind Freunde, das sind von Freundinnen. Krass. Also wie gesagt, das sind alles die Gedanken, nachdem ich dann wusste, dass bei uns ein Mädchen ist und ich ja noch nicht wusste, was es bei euch ist. Also die Konstellationen, die dann da möglich sind. Und ich meine, wir fangen jetzt schon an, unsere Kinder zu verbleiben. Vielleicht können die sich gar nicht leiden, keine Ahnung. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch ein weiterer Aspekt irgendwie, eine weitere Facette.
Also gar kein Problem, dass ihr uns das gewünscht habt, so ey, alles cool. Also okay, ich merke immer mehr jetzt auch so, also ich habe mich ja auch in der Zwischenzeit von diesem, da ist wieder unser Signal vom Dach, also vom Büro über uns, wie so eine Blaupause, habe ich das sacken lassen auch ein bisschen, gell? Dass das jetzt, krass, ist es ein Mädchen, nee, ist es ein Junge, die Frauenärztin weiß es nicht. Und glaube, habe mich innerlich schon auch da ein bisschen locker gemacht. Und deswegen war das heute auch klar, dann ist das irgendwie, oder es war dann einfach schön. Es war schön, so oder so schön. Es wäre genauso schön gewesen, wenn es ein Mädchen gewesen wäre.
Genau, das wollte ich auch sagen. Ich hätte mich, glaube ich, auch in dem Moment, ich hatte so einen Impuls, mich total zu freuen. Ich habe mich total gefreut. Und eigentlich kam dann kurz danach so der Gedanke, hätte sie jetzt gesagt, das wird ein Junge, hätte ich mich ganz genauso gefreut. Also es war einfach diese Freude über diese Information, über etwas mehr Kennenlernen dieses Wesens in diesem Bauch.
Ja, das ja, genau, ich. Genau. Auch. Und zwar irgendwie eine wesentliche Information.
Ja.
Das Geschlecht ist ja irgendwie auch eine wesentliche Information. Also ich muss wirklich sagen, ja, also war auch, glaube ich, für uns beide, also auch Katrin war so, wir waren beide danach, sind wir auch nicht sofort aus dieser Pränataldiagnostik, also Pränataldiagnostik, also aus diesem, wir sind aus dem Komplex nicht direkt raus, wir haben dann sozusagen noch bei der Toilette gewartet, also wir haben uns dann kurz innegehalten, weißt du, und das so kurz haben wir uns angeguckt, ja, da kommt ein Junge, okay, jetzt ist es faktisch quasi mehr oder weniger 100% klar. Und ich glaube, also für Katrin war es schon so, sie hat dann auch so gesagt, ja krass, also sie hatte sich auch wie ich so irgendwie so mit diesem Mädchen mehr beschäftigt und war dann, hat sowas gesagt wie, ja, ein Mädchen ist mir irgendwie vertrauter, natürlich, weil sie eine Frau ist, gell? Das ist was anderes jetzt irgendwie, spannend. Und für mich war dann eher die, ja krass, ja klar, ich bin ein Junge oder ein Mann, ist mir jetzt irgendwie vielleicht vertrauter. Und dann kamen tatsächlich so Gedanken, das geht ja dann immer recht schnell, wie du jetzt schon sagst, wir fangen jetzt schon an Pläne zu machen. Ah ja, unser Mädchen wird dann mit eurem Jungen, die werden dann auch Freundinnen, ja, vielleicht haben die auch mal ein Date. Ja. Nee. also trotzdem laufen so Zukunftsthemen. Ich habe dann relativ schnell gedacht, krass, bestimmte Sorgen, also eine ganz bestimmte Art von Sorgen, werden wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in meinem Leben, in Katrin und meinem Leben als Eltern nicht stattfinden. Was nicht heißt, dass andere Sorgen, also aufgrund des Geschlechts. Also weißt du, so bestimmte Dinge, die teilt man mit dem Geschlecht. Also ich habe dann plötzlich, kam mir da echt der Film, ich dachte, krass, wir bekommen keine Tochter. Das bedeutet, dass ich mir anders Sorgen machen werde, wenn mein Sohn mit 14 sagt, er geht heute Abend noch durch den Park zu seinem Kumpel. Würde ich mir andere Sorgen machen, wenn das meine 14-jährige Tochter wäre, die alleine durch den Park geht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also
total.
Das heißt
total.
Ja gar nicht, dass das nicht genauso Sorgen für den Jungen wären, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir bestimmte Geschichten im Kopf haben, mit bestimmten Informationen geimpft sind. Und dann denkst du plötzlich als werdender Vater, das ist ausgeschlossen. Das wird kein Mädchen. Dann fällt auch was weg.
Ja.
Was anderes kommt dann aber.
Ja, natürlich. Ja, ich habe jetzt auch schon nach Kursen geguckt, so Selbstverteidigung für kleine Kinder. Aber ich, zu dem Thema habe ich nämlich auch als eine Reportage gesehen, da ging es um eine Familie mit, oder eine Pflegefamilie mit zwei Kindern, die Trisomie 21 haben. Die hat sich als Mutter ähnlich geäußert, dass sie zum Beispiel nicht die Sorgen haben muss, wenn das Kind 14, 15 ist, dass es irgendwie ja, zugesoffen von der Haltestelle irgendwie abgeholt werden muss. So, das wird bei einem Kind mit Trisomie zu 99% nicht stattfinden. Mhm. Ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Also das ist einfach, wenn man dann sozusagen sich auf das die positiven Gefühle konzentrieren kann, dann spielt am Ende sozusagen diese Grundvoraussetzung spielt dann keine Rolle.
Genau.
Boah, aber jetzt machst du natürlich, also jetzt wenn ich, da darf ich natürlich nicht zu tief eindringen in diese Vorstellung, wenn, also diese, das sind ja auch Klischees wiederum, aber wenn dieses Mädchen dann eben in die Pubertät kommt und die ersten Jungs trifft.
Ich würde jetzt gerne unseren potenziellen HörerInnen da draußen deinen Blick kurz schildern, wie in so einem Film. Es hatte was von Spiel mir das Lied vom Tod.
Ah, das ist sicher wieder.
Wie du gerade sozusagen so Richtung Horizont geguckt hast, nach möglichen. Ja, ja klar, Aaron, Beschützerinstinkt.
Ja, total, total. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, diesen Wunsch, dem Kind die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dazu gehören dann eben auch diese Erfahrungen und dieses Connecten mit anderen Menschen und mit dem anderen oder gleichen Geschlecht, wenn es dann um Liebesdinge geht, dann in der Pubertät oder nach der Pubertät, weit nach der Pubertät, wenn es an mir geht. Das fängt schon an, das ist das Schreckliche. Also falls du das jemals hörst, liebe Tochter, warte bitte noch. Oh Gott. Nee, wirklich. Klischees. Aber irgendwo ist es ja in einem drin. So dieses, ja, wie du sagst, diese Beschützerreflexe, die ja kommen und die, ich meine, jetzt kann ich es ja nicht nachvollziehen, weil wir nach der heutigen Information keinen Jungen bekommen, die bei einem Jungen sehr wahrscheinlich komplett anders sein werden. Also das ist ja jetzt was, womit ich mich ab heute anders auseinandersetzen werde, als ich es gestern noch getan habe.
Ja, guck mal, genau das. Und das fängt jetzt an. Das ist heute, das ist der wievielte Mai? Ist heute der 14. Mai?
Heute ist der 14. Mai.
14. Mai ist also das Geschlecht. Geschlecht ist auch ein komisches Wort.
Das ist wirklich auch ein,
also kein schönes Wort. Also, dass da Schlecht drin steckt, ist irgendwie auch voll, also es ist so upturned irgendwie.
Das Gender.
Geschlecht. Also, ja, Gender. Ich weiß nicht, also irgendwie ist der Begriff ist mir immer schon übel aufgestoßen. Aber bevor ich mich daran jetzt aufhänge, an dem Geschlecht, 14. Mai ist das heute also so bei uns in die, ja, bei euch ist das klar geworden, bei uns auch gleichzeitig auch wieder toll. Eigentlich kann man fast nicht besser skripten für den Podcast. Wirklich. Wer hat das nochmal geschrieben, das Skript hier?
Ach, wir haben so ein Writer's Room.
Writer's Room, ja.
Das schafft eine Person gar nicht alleine.
Richtig gut. Auf jeden Fall danke an die Kollegen da oben und die Kolleginnen. Was damit jetzt losgetreten wird und wo ich auch merke, ja, jetzt haben wir kurz über das Thema Mädchen gesprochen vielleicht und Pubertät und was da für Sorgen kommen könnten. Ich merke dann seit heute, ich bekomme einen kleinen Jungen. Da kommt ein kleiner Junge, das ist ja auch nochmal eine andere Identifikationsfigur jetzt auch für mich. Das hat auch wieder verschiedene Aspekte. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ich so an mich denke, als ich so groß geworden bin, so der kleine Junge, der so größer wird, gell, und dann denke ich so an mich und denke natürlich, mein Sohn wird dann wirklich ähnlich sein, vielleicht wird er auch ganz anders sein, aber ich denke dann so, ich war halt auch sensibel und schüchtern und auch voller Ängste und Unsicherheiten und dann wirst du halt als Junge, wirst du dann groß. Die Mädchen auch, aber bei den Mädchen läuft es auch nochmal ein bisschen anders, aber bei den Jungs, du kennst es auch vielleicht noch, dann wirst du so 13, 14 und dann tauchen diese Männlichkeitsbilder auf. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn unser Sohn dann 14 ist, aber weißt du, und dann ist es auch eine Riesenherausforderung.
Das wird 2037 sein.
Alter, das wird ja wie ein Film, wie ein Kinofilm. Ja,
total.
2037, ein kleiner Junge versucht, Mann zu werden. Weißt du, was ich meine? Also so, das ist ja. Und dann denke ich mir, boah, ich hatte da auch zu kämpfen, gell, mit diesen, sage ich jetzt mal vereinfacht, mit diesen prolligen Macho-Gestalten, gell, die nur an ihren Penis denken, obwohl sie noch nicht mal irgendwie bis 4 zählen können, also jetzt ganz doof gesagt. Und die dann auch über Frauen auf eine bestimmte Art und Weise reden, wo mir echt, also gell, als Teenager, ich fand das einfach extrem unangenehm und abturnend. Und trotzdem sind die dominant. Und die regieren den Schulhof auf eine Art. Und die regieren das Klassenzimmer bis zum bestimmten Punkt.
Ja.
Und wenn du dann eher so ein, gell, vielleicht so ein, du hast verschiedene Aspekte in dir drin und es gibt nicht nur dieses Männliche und dieses Weibliche. Weißt du, wie ich meine? Und da merke ich, mit der Auseinandersetzung werde ich ja dann auch konfrontiert. Würde ich jetzt nicht, wenn es im klassischen Mädchen werden würde.
Ja, wobei ich halt wirklich da auf diesen Faktor Zeitgeist setze, der sich ja jetzt schon so verändert hat, vor allem in der Stadt, wobei da halt dann die Frage ist, wo genau werden unsere Kinder groß, also wo gehen sie dann zur Schule?
Ja, ja, klar.
Aber grundsätzlich hoffe ich, dass das nicht mehr so extrem sein wird wie noch zu unserer Zeit. Also das ist ja alles noch sehr 80er Jahre geprägt, sozusagen diese
80er, 90er.
Genau, aber ich meine, die 80er gingen ja irgendwie bis Mitte der 90er, vor allem was diese Art von Mindset irgendwie anbetrifft. Also dieses auch dieses Männlichkeitsbild, also man muss ja nur das Actionkino aus der Zeit angucken, wie da das Männlichkeitsbild und gleichzeitig sozusagen, wie gesagt, nehmen wir das Actionkino der 80er Jahre, auch das Frauenbild gezeichnet wurde. Wir sind hier nochmal kurz als Erklärung, Barbarossaplatz, Kreuzung. Wir sind zwar relativ weit oberhalb des Barbarossaplatzes, aber wenn ein lautes Gefährt, wie gerade eben dieses Motorrad, vorbeikommt, dann hören wir alle das.
Und folge deinem Gedankenstrom. Ich wollte nur, passt, finde ich, an der Stelle gerade. Gell? Das war gerade so ein Potenzbolzen, der da vorbeigerast ist. Also es gibt halt diese Männlichkeitsbilder auf jeden Fall immer noch volle Kanne.
Ja, das will ich ja nicht bestreiten. Aber trotzdem glaube ich, ist dieses Fenster für junge Menschen, die sich mit diesem Thema intellektuell anders auseinandersetzen möchten, wesentlich weiter offen, als es unserer Zeit war. Mhm. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch sozusagen, worauf dann so ein bisschen auch unsere Freundschaft beruht, dass man plötzlich jemanden gefunden hat. Und das war ja in unserer Clique, sage ich jetzt mal, ja auch so, dass diese Art von Männlichkeitssymbolik bei uns eigentlich keine Rolle gespielt hat, weil wir alle in der Hinsicht nicht auf diesem Trip waren und uns dadurch auch gefunden haben. So, aber dadurch waren wir halt auch aus heutiger Sicht eine Außenseiter-Gang, die eben nicht den Ton angegeben hat auf dem Schulhof, wie du es vorhin so sehr treffend beschrieben hast. Und ich habe auch direkt die Bilder und zum Teil die Namen dieser Personen, die du so beschrieben hast, vor Augen.
Ja,
also weißt du, die prägen sich fürs Leben auch ein. So.
Ich meine, ich weiß nur, bin ich total interessant und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Natürlich hat sich unsere Zeit weiterentwickelt und unsere Welt. Ja, und es gibt und das Fenster, wie du es schön sagst, finde ich ein schönes Bild. Das Fenster hat sich vergrößert vielleicht, gell, wenn man den Blick eben vom Standard wegrichten möchte, gell, und mehr zu so einer differenzierten Auseinandersetzung. Wer bin ich? Wer kann ich sein? Was ist mein Geschlecht? Was ist mein Geschlecht nicht? Bin ich fein? Bin ich weich? Bin ich sensibel? Sage ich mal so aggregatzustandsmäßig. Bin ich eher hart? Bin ich kantig? Kann ja auch eine Qualität sein.
Ja.
Aber dass man nicht so in diesem, wenn es so eng wird und so gezwungen, gell, das ist so ätzend, wenn man da nicht atmen kann. Und das glaube ich auch. Jetzt bin ich gerade hängen geblieben an so einem Bild, wo wir bei den Biologie, ich weiß nicht, ob da war das fünfte, sechste Klasse irgendwie. Ich erinnere mich an so ein Biologiebild, Biologieunterricht, sexuelle Aufklärung bei unserem verklemmten, sag ich mal, aber etwas stockigen Herrn Specht, glaube ich, wenn ich den Namen sagen darf.
Ja, ob der noch lebt?
Ja, also Aaron, komm, der war nicht steinalt. Der Specht war noch nicht steinalt. Specht, Sexualunterricht, ich denke mir gerade mal, ist das wieder im Skript hier gestanden? Nee, aber der hieß wirklich Herr Specht.
Ja.
Und der war so krass verklemmt, du denkst gerade drüber nach.
Ich denke noch drüber nach und versuche ein Bild zu bekommen. Ich kann mich tatsächlich an wenige Lehrer aus der Zeit erinnern, ich habe da sehr, sehr viel verdrängt, aber das kann gut sein, weil...
Hieß der Herr Specht? Doch, der hieß doch Herr Specht.
Das kann gut sein.
Oder bin ich jetzt im Film hängen wie Dr. Specht, unser Lehrer Dr. Specht?
Stimmt, den gibt's ja auch.
Sagen wir mal, ja, wir nennen ihn mal das Pseudonym Herr Dr. Specht.
Genau.
Der hieß nicht Herr Specht. Aber jedenfalls, der hat mit uns Sexualunterricht, das war, glaube ich, auf dem Lehrplan, war das verordnet in den 90er Jahren Sexualunterricht. Und der Typ war
Sexualkunde,
immer... Sexualkunde, der war knallrot. Total, dem hat man gemerkt, dem ist das mega unangenehm, dass er jetzt über Penisse spricht.
War das nicht dieser Junge, der gerade aus dem Referendariat kam?
Ja, genau.
Kam? Ja, ja, ja. Der hieß anders.
Der hieß anders, gell?
Genau, aber ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Und ich kann mich an diese, ich weiß nicht, ob es eine Stunde war oder über mehrere Stunden verteilt, aber ich kann mich an diese eine Stunde erinnern, in der es auch um die Handhabung eines Kondoms ging.
Ja.
Und ich kann mich auch noch an die Frage erinnern, die ich damals gestellt habe.
Ja, hau raus.
Ich habe gefragt, weil mir das so absurd vorkam, diese Vorstellung, ob die Spermien im Körper der Frau wirklich tagelang unterwegs sind oder sein können.
Ja.
Weil er das so in diesem Stottervortrag irgendwie angedeutet oder auch so gesagt hat. Aber ich konnte es mir, also ich habe sozusagen diese, ich weiß, dass ich diese Rückfrage gestellt habe, weil ich es mir selbst nicht wirklich vorstellen konnte. Also allein, dass das lebt, also dass das Spermium lebt und sich bewegt und mit diesem Motor sozusagen sich voran bewegt. Mhm. Aber in meiner Erinnerung war es, also das sieht man mal, wie sehr ich heute noch aufgeklärt bin, war das auch tatsächlich so, dass theoretisch die Eizelle der Frau auch erst nach ein paar Tagen, sollte das Spermium es soweit geschafft haben, befruchtet werden kann. Weil das Spermium so lange überlebt im weiblichen Körper. Nicht jedes, aber vielleicht eins. Das reicht ja.
Ja.
Ja, und daran kann ich mich erinnern, dass das meine Frage war und dass das ihn auch zum Stottern gebracht hat, sozusagen, mir das zu beantworten. Und das andere, woran ich mich erinnere, waren Kondome, die ausgepackt wurden, um dann irgendwie zu. Ja. Zu.
Wir sollten die auf ein Reagenzglas ziehen.
Reagenzglas?
Ja,
ich hatte so Holzpenisse irgendwie vor Augen, aber dann dachte ich, nee, das habe ich irgendwo in einem Film gesehen.
Das war im Chemieraum und wir hatten ein Bio mit ihm und der hieß Herr Specht. Ist mir gerade. Ja, sorry, für die verschiedenen.
Ich glaube nicht, dass
doch, ganz sicher. Aber mir ist gerade richtig klar geworden. Doktor, also nicht Dr. Specht, aber Herr Specht. Herr Specht, wenn Sie das hören sollten. Nein, also aber wirklich Herr Specht. Und wir haben diese Reagenzgläser in die Hand bekommen und dann diese Kondome und sollten die da drüber ziehen. Das war natürlich so, ich weiß nicht, ich war 14, glaube ich. Ich fand es ungeil. Und ich finde es aber mutig, dass du solche Fragen stellen konntest, weil ich war eher so beeingeschüchtert. Ich erinnere mich noch, ich war der Kleinste, ich war immer der Kleinste in den Klassen. Zum Thema nochmal zurück, Männlichkeitsbilder, Mädchenbilder und so, Frauenbilder. Und war sowieso, ich hatte auch überhaupt, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Sexual Vibe, sage ich mal. Ich hatte auch mit Selbstbefriedigung nichts am Hut. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Zu dem Zeitpunkt?
Wie alt waren wir denn da?
Ich war 14, glaube ich.
Nein, du musst jünger gewesen sein.
13, 14? Ich denke mal so 8., 9. Klasse?
Ja, doch, sowas. Dann haut's sein, ja.
Ich weiß nur einfach, ich erinnere mich an so eine Situation, da ist halt dieser Specht, der da irgendwie da mit seinem roten Kopf, der so ganz angestrengt uns erklärt, wie man das Kondom auf diesen Kolben ziehen soll, auf diesen Glaskolben. Und neben mir sitzt Alexander. Ich sage jetzt nicht den Nachnamen, aber einer von den Jungs in der Klasse, der sah aus wie ein Model, der war irgendwie gefühlt 3 Meter groß, also jetzt natürlich nicht, aber der war groß, der war athletisch, der war ein Ass im Sport. Der war auch damals schon im Mädchenschwarm, hat im Eiscafé gearbeitet, bevor ich jetzt zu viel über Alex rede, komme ich auf den Punkt. Gell? Und der hat einfach nicht, der hat, ich weiß nur, wie der irgendwann so ein Portemonnaie so ganz lässig auf den Tisch geknallt hat und es ganz lässig aufgeflogen ist und dann so ganz lässig da so Kondome rausfielen. Und der musste dazu nichts sagen. Das war einfach so ein Statement. Und ich dachte mir nur so, krass, ich gehe nach Hause. Also es war nur so ein, ich hatte so das Gefühl, es gibt Jungs, die sind schon ganz früh, das war damals so meine Perspektive, die sind ganz früh schon männlich, klar orientiert und auch irgendwie definiert. Und die bringen dann mal so eine Geste mit dem Portemonnaie und zeigen mal der Welt, dass sie also überhaupt kein Problem haben mit Kondom und so. Ja,
das bringt mich auf, also ich, das muss auch einen Impact bei mir gehabt haben, denn es muss in dieser Zeit gewesen sein, dass ich mir dann irgendwie, und wenn du das jetzt so beschreibst mit dem Portemonnaie, weil ich kann es ja nur da gesehen haben, dass ich dann dachte, okay, man muss also ein Kondom im Portemonnaie haben, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und ich weiß, dass ich weiß nicht, ab da, aber auf jeden Fall sehr zeitnah, dass ich in meinem Portemonnaie ein Kondom hatte, also natürlich verpackt, ich sage jetzt keine Marke, aber die Marke, die damals die einzig bekannte war sozusagen oder so das Synonym für Kondome. Diese Serien sind übrigens bei uns, also keine Panik bekommen, falls ihr das im Auto hört. Jedenfalls habe ich dann mich, also ich dachte, das muss man so haben und hatte dann über Jahre, also wirklich, wirklich Jahre, ich kann mich nicht erinnern, wann ich es rausgenommen habe, ein Kondom in meinem Portemonnaie als Notfallreserve. Mir war da auch nicht,
Notfallreserve? Ja,
ich war Jahre später erst sexuell aktiv. Aber man setzt sich ja mit dieser Eventualität sehr früh auseinander, auch wenn es noch sehr weit weg ist. Und man ist ja auch am besten, liebe Kinder, falls ihr das hört, am besten auch noch lange vor sich herschiebt. Meine Güte. Nein, fangt so früh an, wie ihr wollt. Wir versuchen ja Verständnis zu haben für alles. Genau, und das ist total absurd. Und ich habe erst Jahre später gerafft, dass die Dinger ablaufen können. Weil ich ich habe dann aus irgendwelchen Nostalgiegründen, ich habe immer ganz, ganz lange dasselbe Portemonnaie gehabt. Ich meine, ich habe das erst, nachdem ich in Berlin schon gelebt habe, das heißt ab 18, 19, dass ich dieses Kondom dann endlich mal aus meinem Portemonnaie verbannt habe.
Achso, ich wollte gerade fragen, hast du es denn dann wenigstens genutzt?
Nein, das war ja auch schon Jahre abgelaufen.
Krass, das war ein Präservativ, was dich eigentlich jahrelang davon abgehalten hat, könnte man sagen. Wie so ein Schutzschirm, wie so ein Talisman.
Richtig. Das war, ja, genau. Also ein Talisman, der halt, ich weiß gar nicht, was ich damit wollte, aber ich sag mal, meine Vorstellung war, dass falls es irgendwie in irgendeiner Situation dazu kommen sollte, dass man Sex haben wird, dass man dann ein Kondom dabei hat. So, weil, das muss man auch noch sagen, es gab damals auch so eine Aufklärungskampagne, ich weiß nicht, ob das das erste Mal war oder so, auf jeden Fall, ja, irgendwie Mitte der 90er, gibt AIDS keine Chance und so weiter. In dem, und das war nämlich genau, das war nämlich ein Kondom aus dieser Kampagne, weil die dann in der Schule Kondome verteilt haben und halt diese Kampagne gefahren haben, dass einem bewusst war, okay, falls man sexuell aktiv sein möchte, sollte man sich schützen. Und dann dachte ich, okay, ich habe ja bei dem von dir angesprochenen Alexander gesehen, dass man sowas im Portemonnaie hat. Also packe ich doch auch ein Kondom in mein Portemonnaie. Und ich glaube, zu der Zeit habe ich nicht einmal schon ein Wort mit einem Mädchen gesprochen, weil ich da sagen, immer rumgestottert habe.
Ging mir ja genauso. Ich habe auch mit keinem Mädchen geredet. Also es ist krass, das nochmal so in der Retrospektive. Wir haben ja beide jetzt eine Partnerin an unserer Seite, mit der wir tatsächlich, sonst würden wir hier nicht sitzen, ein Kind gezeugt haben. Das heißt, irgendwie muss es ja geglückt sein, dass wir als junge Männer, Jungs, dann doch irgendwie unseren Weg gefunden haben in die Kommunikation, auch mit dem weiblichen Geschlecht. Weil, wenn ich mich an die Zeit damals erinnere, ich habe auch wie du, ich bin aktiv nicht auf eine Frau zugegangen, also auf ein Mädchen. Ich glaube, Mädchen, die habe ich mich leicht verliebt, das habe ich schon irgendwie gespürt. Aber ich habe mich davon ferngehalten und habe auch tatsächlich die Straßenseite gewechselt. Wenn ich durchs Dorf gelaufen bin, gemerkt habe, auf meiner Seite kommt mir ein Mädchen entgegen, was mich auch noch irgendwie, also was ich vielleicht auch toll finde, dann bin ich auf die andere Straßenseite gegangen.
Das kenne ich auch noch, ja. Bei mir gab es dann irgendwie eine Phase kurz vor Ende der Schulzeit, in der das dann irgendwie aufgebrochen wurde. Aber da war das dann eher so diese Freundschaftsebene, wo ich dann plötzlich irgendwie Kontakt zu mehreren Mädchen ja damals noch hatte.
Ja, da habe ich dich bewundert, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, wie das gekommen ist und wodurch. Also es ist passiert.
Weißt du das eigentlich, dass ich dich damals auch...
Also das hast du mir schon mal gesagt, aber ich möchte nicht drauf rumreiten, deswegen überhöre ich das immer, weil das natürlich auch leicht unangenehm ist. Auch wenn es damals irgendwie auf der einen Seite schön war, auf der anderen Seite war es halt dieses... das Kondom blieb halt im Portemonnaie.
Ja, so. Aber vielleicht war das die Magic, Aaron. Weißt du, guck mal, wir waren damals ja so eine Art Freundeskreis. Irgendwann haben wir uns gefunden, so, haben wir ja schon mal erwähnt, so 5. Klasse fing das an, gell, so, wir haben uns gefunden in unserer Andersartigkeit, sag ich mal. Wir waren jetzt nicht die Alexanders mit dem Portemonnaie voller Kondome. Wir waren eher die schüchternen Jungs, die so nicht so genau wussten, wo es hingeht und darin sich sehr unsicher gefühlt haben, glaube ich. Aber eben dadurch auch offen waren, vielleicht auch für andere Themen. Und dann hat es aber angefangen so, dass da nochmal ein Unterschied, glaube ich, mit 15, 16 habe ich irgendwann, aus meiner Perspektive festgestellt, dass du auf einmal nicht nur mit unserer kleinen Clique, so die Outsider, so die mit ihren Rollern und Mofas gerne über Super Mario reden und am Wochenende Pizza machen, sondern auf einmal hast du so, ich weiß nicht, ist da was entstanden zwischen den coolen Mädchen allerdings, aus meiner Perspektive. Es waren so die coolen Girls aus der Klasse, die auch so ein bisschen Rock'n'Roll waren, ein bisschen alternativ. Und da fing auf einmal sowas an zwischen dir und denen. Aber es war, soweit ich weiß, nicht sexuell. Da hat dein Kondom in deinem Portemonnaie wahrscheinlich richtig Kraft auch ausgestrahlt für. Ja. Was aber auch irgendwie, weiß ich nicht, was ja manchmal auch die Enthaltsamkeit kann ja auch sehr anziehend sein. Also wo ich mir dachte, so, ich war ja, ich weiß nicht, ob ich sagen will, dass ich neidisch war, aber ich war vielleicht ein bisschen... Ich war auf jeden Fall beeindruckt. Das, weil, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl hatte, die Art und Weise, wie du als 15-, 16-Jähriger mit den Mädels da wieder Kontakt da ist, ihr umarmt euch auch körperlich, cool, lässig irgendwie. Aber es ist, du hast dir vielleicht mehr gewünscht am Ende, aber ich habe da gestanden als dein Freund und dachte, ja, ich bin immer noch bei Super Mario und Shigeru Miyamoto und die finde ich auch immer noch richtig cool. Aber Frauke zum Beispiel, ja, die eine von diesen coolen Girls war, die mich irgendwann mal fragte, ey, was machst du eigentlich am Wochenende? Hast du eigentlich Bock, mal mit in die Disco zu kommen? Und ich bin knallrot geworden und habe gesagt, ich zock Super Mario. Und damit war das Gespräch erstmal erledigt. Grüß dich
gar nicht. Liebe Grüße, Frauke. Ja, aber trotzdem war das trotz diesem ja, Kontakt ja, trotzdem eine Zeit voller Unsicherheiten. Also es, ja, das war, also von dem her, ich wusste ja gar nicht, was sozusagen im Erwartungshorizont überhaupt existiert, weil ich ja, man hat ja keine Erfahrung mit 15, 16 und auch mit 18, 19, 20 noch nicht wirklich. Also die, ich bin sehr dankbar für die Entwicklung, dass es sozusagen so weit kommen konnte, eine stabile und sehr langjährige Beziehung führen zu können. Und ja, und ich meine, als Erwachsener spielt jetzt sozusagen Umgang mit den Menschen das Gender, das Geschlecht, ja, eigentlich keine große Rolle mehr. Gott sei Dank. So. Aber in der Zeit war das halt das,
ja, Aaron,
boah, was einen so wuschelig gemacht hat und man nicht wusste, und darf man, dann geht man mal irgendwie aus seinem eigenen Gefühl heraus einen kleinen Schritt nach vorne, um zu gucken, zu testen, ob was zurückkommt, was dann sehr wahrscheinlich die andere Person überhaupt gar nicht mitbekommt, weil man viel zu vorsichtig oder schüchtern oder so ist. Deswegen haben ja solche Alexanders da auf jeden Fall die Nase vorn, wobei die Mädels, die du vorhin beschrieben hast, die jungen Frauen, Mädchen, mit denen ich da dann irgendwie mehr zu tun hatte, waren jedenfalls zum großen Teil Frauen, die sich mit Alexanders und seinesgleichen ja eher nicht abgegeben
haben. Ja, die waren denen letztendlich, waren solche Alexanders für solche Frauen einfach viel zu uninteressant. Zu flach, würde ich sagen, oder nicht?
Ja, auch das alles nur oberflächlich aus der Situation.
Ja, also, ja.
Ja, ich, den einen oder anderen, oder die einen oder andere würde ich heutzutage wirklich gerne nochmal wiedersehen, um sozusagen zu gucken, ob das dieser Eindruck, den man damals so manifestiert hat oder sich selbst gemacht hat, ob der noch standhält.
Und ich muss an der Stelle auch nochmal einhaken mit sorry, Alexander, also das war jetzt gar nicht so böse gemeint, ich habe jetzt gerade so krass darüber gewuscht mit, gell, zu flach, zu oberflächlich, ist ja Quatsch. Also, gell, weil wenn ich das noch überlege, der Alex war aus meiner damaligen Teenager-Sicht, der sah wirklich verdammt gut aus. Also der war einfach, ja, der war körperlich, der hat gemodelt, der hat irgendwie, war im Eiscafé der krasse Typ. Der hatte Kondome, habe ich jetzt schon 100-mal gesagt, im Portemonnaie. Und der Alex, warum das, glaube ich, mit den Mädels, von denen wir da gerade sprechen, oder den Frauen, den jungen Frauen da nicht gematcht hat, war, glaube ich, am Ende war es sowas wie der Musikgeschmack. Also, weil, gell, Frauke hat Bob Marley gehört, also so alternativ, gell. Und Alex hat, glaube ich, eher so, keine Ahnung was. Also ich wollte nur gerade nochmal relativieren. Es passt, was passt, und es passt halt nicht, was nicht passt. Und da war halt keine Connection, und da war dann eher auf einmal so eine interessante Connection aus meiner Sicht. So, ey, krass, mein Freund der Aaron, der fährt nicht nur Mofa und ist irgendwie mein Herzensfreund, sondern der hat auf einmal eine Connection zu Frauen. Also der kann mit denen reden, mit denen cool sein, mit denen abhängen. Und da war bei mir halt was noch nicht da war. Die Fähigkeit war bei mir noch kilometerweise, also, weißt du, entfernt. Dass man einfach so ein bisschen schnacken kann. Und dann ist die einen dann umarmt und man aber nicht jetzt direkt ein Paar ist, sondern einfach so, ey, Sympathie zwischen Mann und Frau, zwischen, also, wenn wir das jetzt so schildern, gerne, ich merke, wir müssen jetzt ein bisschen gleich den Sack hier auch zumachen, kommen wir nochmal auf das Thema Geschlechter. Ja, wir leben in einer Zeit, wo sich Fenster öffnen. Super. Auf jeden Fall. Hammer. Wir werden als Menschen, hoffentlich entwickeln wir uns und kommen auf Gedanken und sehen den Begriff Gender auf einmal anders und so weiter. Das, was ja alles läuft und was ja total interessant ist, wo ja auch Freiheit entsteht. In so einem, was in den 90ern noch anders war. Das passiert auf jeden Fall. Gebe ich dir vollkommen recht und finde ich super. Gleichzeitig sage ich aber auch, dass wir leben nicht in einer Welt, in einer Zeit, in einem Land, auch immer noch nicht, wo das kein Thema ist. Das ist ein Riesenthema. Geschlecht ist ein massives Thema. Und das ist jetzt auch für uns, wird das super spannend. Ihr bekommt möglicherweise mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mädchen wie ein Jung. Das wird die prägen, das wird die Umwelt, das Fernsehen, das Internet spielen permanent mit dem Thema Geschlecht. Und ich war damals ein Junge. Unser Kind wird wahrscheinlich ein Junge. Das heißt, ich werde auf jeden Fall in diesem Game, in diesem Szenario werde ich ganz viel arbeiten auch mit dem Kind. Konfrontiert werden mit, ey, die Jungs, die haben wieder Kondome im Portemonnaie. Was, immer noch? Also, oder halt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, und bei dir wird es was anderes sein, bei euch.
Ja, auf jeden Fall.
Also vom Grundsetting auf jeden Fall. Jetzt habe ich zu viel gequatscht hier.
Nee, gar nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil da, also ich bin mal sehr gespannt, jetzt unabhängig davon, ob wir das auf dieser Ebene jetzt im Podcast weiterführen, aber wir werden da so oder so uns austauschen über die nächsten Jahre, wie unterschiedlich dann wirklich der Fokus oder der nicht der Fokus, sondern wie unterschiedlich die Themen sein werden, mit denen wir uns persönlich auseinandersetzen müssen durch die Konstellation, die eben dann da ist. Oder ob es dann doch gleicher ist, als wir vielleicht jetzt vermuten.
Mhm.
Also da, ja. Also gerade in den ersten Jahren wird das alles sehr, sehr gleich sein, aber spätestens in der Kita-Phase, denke ich, wird auch dieses Thema, ja, wie du gerade sagst, massiv eine Rolle spielen. Prinzessin, ich kann es nicht mehr aussprechen, Prinzessinnenkleid oder ja, Power Ranger bei den Jungen, also irgendwie besser, also das wird sich, also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie groß das Thema wirklich dann sein wird.
Genau, das würde ich auch, genau, würde ich mich dem anschließen auch, ja. Es kann sein, dass es komplett anders wird und vielleicht merkt man auf einmal, oh krass, da ist wieder der Alex mit dem Kondom.
Ja, Alex und Frauke, die haben heute erwähnt, falls ihr hier zuhört, dann empfehlt uns doch bitte weiter und wir haben auch mittlerweile einen Instagram-Account und eine Facebook-Seite. Das heißt, ihr könnt euch dort beschweren oder per E-Mail unter mail@papasimanflug.de. Aber auch jede andere Person, die diesen Podcast hört, kann uns gerne ihr oder sein Feedback mitteilen. Wir würden uns total freuen, wenn sich das irgendwie, ja, sozusagen auch in einen Dialog zwischen Podcast und HörerInnen entwickeln könnte. Das wäre so unser Wunsch, damit wir nicht permanent, wie jetzt in den letzten 2 Monaten, sozusagen uns nur in uns austauschen, sondern vielleicht auch ein bisschen Input von außen bekommen. Und ja, empfehlt uns auf jeden Fall weiter, bewertet uns, wenn ihr uns auf irgendwelchen Plattformen hört, das hilft uns auch enorm weiter, da ja, wir schon Lust haben, dass diesen Podcast doch so viele Menschen wie möglich hören, und umso höher ist dann die Chance, dass wir ja auch in eine Konversation
in einen Diskurs,
den Diskurs aufmachen. Ja, welchen eigentlich? Ja, den könnt ihr euch aussuchen.
Cut! Was? Gebt uns einfach knackig Feuer und gerne auch Kritik.
Ja,
gerne. Also gerne. Lenkt genau. Uns weg von hier oder ballert uns weg oder schreit uns an oder, also finde ich echt super, wenn ihr auch, Alex, melde dich. Ich war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich war vielleicht einfach ein bisschen neidisch auf dich.
Also, ja. Wobei jetzt, ich fand ihn jetzt nicht so hübsch, muss ich sagen.
Ich fand ihn mega attraktiv. Nee,
ich fand andere von diesen Alexander-Typen, die wir so hatten, fand ich wesentlich attraktiver.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Aber du weißt, dass der gemodelt hat, gell? Seine Schwester hat auch gemodelt.
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich fand den
hat gemodelt.
Gesicht ein bisschen zu schmal und der war halt groß und sportlich.
Und jede Sportart, ey. Ich, ja, als kleiner, ich wurde nie gewählt bei Tiptop. Also,
ja,
weißt du?
Ja. Hieß das Tiptop? Tiptop hieß
Tiptop, das. Tiptop, ja, nie gewählt. Immer der Alex als Erster.
Der und ein paar andere. Und ja, also ich war da auch nie weit vorne. Über meinen Körperumfang haben wir ja schon mal gesprochen. Wobei ich da mal eine Phase hatte, wo ich ein bisschen sportlicher war.
Jetzt rasen aber, wir los in die nächste Folge.
Genau. Nee, wir machen jetzt einen Cut. Also, wie gesagt, klar, diesen Faktor Neid, den kenne ich auf jeden Fall auch. Und ja, nichts für ungut für die, die heute von uns erwähnt wurden. Wir waren alle mal jung und dumm.
Das
wird rausgeschnitten.
Ich cut es jetzt, Aaron.
Du cuttest es jetzt.
Ich sage jetzt einfach, bis zum nächsten Abflug von Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Vielen Dank, Aaron.
Vielen Dank, Jonas. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.